im vierten Kanto des Srimad Bhagavatams erklärt Prabhupada, was das aktive Prinzip für Fortschritt im spirituellen Leben ist. Als ich das erste Mal hörte, das aktive Prinzip, konnte ich mir nicht direkt etwas darunter vorstellen. Aber inzwischen verstehe ich es ein bisschen und kann euch einen Vergleich geben. Wir sind gestern so um die Mittagszeit in der Nähe von Berlin aufgebrochen und sind dann nach Hamburg gefahren. Dabei gab es ein aktives Prinzip, was es vorwärts gebracht hat. Nämlich, Jivanath hatte Benzin in unserem Auto, gebracht. Und dieses Benzin wurde verbrannt und in Energie umgewandelt. Energie, die uns letztendlich von Berlin nach Hamburg gebracht hat. Das ist eigentlich, wenn ihr euch so über, wenn man so genau überlegt, wie funktioniert das eigentlich, dass wir von mit dem Auto von Hamburg jetzt auch zurück nach Berlin fahren können? Das funktioniert, weil es ein aktives Prinzip da gibt. Etwas, was das Fahren ermöglicht. Das ist die Verbrennung von Kraftstoff, von Benzin und die Umwandlung dieses Kraftstoffes in kinetische Energie oder fortbewegende Energie, die er fortträgt. Zum spirituellen Fortschritt, wenn wir vorankommen möchten oder weitergehen wollen im spirituellen Leben, gibt es auch ein aktives Prinzip. Etwas, was das ermöglicht. Und Prabhupada sagte in dieser Erläuterung, dass das die Barmherzigkeit Krishnas sei, die Barmherzigkeit Gottes. Es sind nicht die eigenen Bemühungen, die eigenen Kräfte, die eigene Intelligenz, die eigene Kraft, die eigenen Fähigkeiten und Talente, sondern es ist etwas, was von außen kommt. Barmherzigkeit. Im Sanskrit sagt man dazu Kripa. Und um auszudrücken, dass das eine Kraft ist, wird daran das Wort Shakti oder Energie gehängt. Kripa Shakti, die Kraft der Barmherzigkeit, die Kraft der Mercy, ist es, was einen Menschen im spirituellen Leben voranträgt. Ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig für uns, weil wir im Westen gewohnt sind, zu denken, dass unsere eigenen Bemühungen oder etwas, was wir unternehmen, was wir in die Hand nehmen, für den Fortschritt im Leben bringt. Im spirituellen Leben ist es wirklich Kripa oder Barmherzigkeit. Ich möchte euch gerne ein Beispiel hierfür geben. Wir hatten vor Jahren einmal große Segelschiffe gemietet. Lothlorien und Tolkien hießen diese. Siebenmaster oder Fünfmaster waren es, also große Segelschiffe. Und ich weiß noch, wir lagen dann für einen Tag mitten auf der Ostsee und kamen keinen Millimeter voran. Dann hat ein Kind angefangen, in die Segel zu blasen. Und es hat auch nicht viel genützt. Bis dann irgendwann eine leichte Brise sich erhob und dann zu einem Wind wurde. Und dann ging es voran. Der Wind musste kommen und diese Segelschiffe antreiben. So brauchen auch wir alle ein bisschen Wind in unseren Segeln, um es hamburgisch auszudrücken. Oder philosophisch Kripa Shakti, die Kraft der Barmherzigkeit, ist wichtig in unserem Leben. Wenn wir uns mal überlegen, die wirklich großen Dinge im Leben haben wir uns nicht ausgesucht. Hast du dir deine Eltern ausgesucht? hast du dir deinen Lebenspartner ausgesucht? Hast du dir überhaupt ausgesucht vor 15 Jahren, dass du heute in Hamburg sein würdest und in einem Tempel sein würdest? Die wirklich großen Dinge im Leben haben wir uns nicht ausgesucht, die sind uns gegeben worden. Oder für die Devotees aus Russland, die hier in Deutschland sind, das ist etwas, was, da seid ihr hingetragen worden, hingebracht worden. Ich hoffe, es ist gut für euer spirituellen Fortschritt. Aber lasst uns mal überlegen, die wirklich großen Dinge suchen wir nicht selber aus. Oder unseren eigenen Tod. Wir wissen nicht, wann er kommt. Und die meisten wollen am liebsten nicht daran denken, dass er überhaupt kommt. Aber er wird durch eigene Kraft in unser Leben hineintreten. Und es wird wieder eines dieser großen Dinge sein, die wir uns nicht ausgesucht haben, die zu uns gekommen sind, die zu uns getragen worden sind. So steht es auch um unseren spirituellen Fortschritt. Unser spirituellen Fortschritt ist die Mercy Krishnas, das, was uns gegeben wird. Und man sagt auch in Deutsch, die Gnadengeschenke, die Kripa, etwas, was ganz und gar in den Händen Gottes ist, was der Mensch nicht verfügen kann, wo der Mensch keine Kontrolle und keinen Einfluss hat. Was es jedoch gibt, ist ein, das ist der Inhalt meiner Vorlesung. Es gibt fünf machtvolle Quellen, aus denen diese Kripa Shakti in unser Leben tritt. Die Barmherzigkeit Gottes kommt tatsächlich durch, so ist es in unserer Spiritualität, durch fünf machtvolle Faktoren in unser Leben. Ich möchte euch ein Beispiel wiedergeben. Wenn wir Wasser brauchen, dann gehen wir zum Wasserhahn und drehen ihn auf. Wir wissen, wo das Wasser herkommt. Oder wir gehen vielleicht zu einer Quelle und so weiter. Wir suchen das Wasser nicht beispielsweise in einem Stein oder wir suchen es nicht in einer Wüste. So jemand, der an der Kripa Shakti Krishnas interessiert ist, an dieser Macht der Barmherzigkeit, er muss sich unbedingt darüber informieren, was die Quellen sind, wo er hingehen muss und die Chance hat, diese Kripa zu bekommen. Ich habe einmal auf einem Kongress gesagt, der Mensch muss wissen, wo die Barmherzigkeit-Tankstellen sind, wo er Kripa oder Barmherzigkeit auftanken kann. Das ist sehr, sehr wichtig. Wenn Karawanen durch die Wüste ziehen, dann müssen sie zunächst einmal wissen, wo in der Wüste die Oasen sind, wo es Wasser gibt, wo es frische Datteln für die Männer gibt, wo Zelte stehen mit Schatten, in denen man sich ausruhen kann und für die nächste Etappe der Wüstenreise Pläne schmieden kann. Wenn jemand versucht, eine Wüste zu überqueren, ohne diese Tankstellen, diese Oasen zu kennen, dann wird er niemals durch die Wüste kommen. Er wird irgendwo verdursten. So ist es auch in unserem spirituellen Leben. Wenn wir versuchen, Fortschritte zu machen oder voranzukommen, ohne zu wissen, wo diese machtvollen fünf Stellen von Kripas, von Krishnas Barmherzigkeit zu finden sind, werden wir auf dem Wege wahrscheinlich irgendwie abkommen. Wir werden vom Weg abkommen oder wir werden nicht die Kraft haben, voranzukommen oder wir werden, was viele machen, einfach in einem Kompromiss leben, nicht ganz leben, nicht alle Möglichkeiten wahrnehmen, sondern uns irgendwie so auf den Halbtoten-Modus einschalten. Nicht? So, Man isst und schläft, aber da ist wenig spirituelle Inspiration und wenig spirituelle Erkenntnis da. So, wenn man durch die Lebensreise machen will, ist es ganz wichtig, diese fünf Quellen zu wissen. Seid ihr interessiert daran, was diese Quellen sind? Warum eigentlich? Habt ihr einen persönlichen Grund? Oder nur, weil man irgendwie die Vorlesung rumschlagen muss, damit es schnell vorbei ist? Warum wollt ihr das wissen? Das ist eine gute Frage, ne? Ich habe euch eine Frage gestellt.
Weil wir im Grunde Seelen sind und weil wir im Grunde nicht materiell sind.
Ja.
Aha. In Wirklichkeit sind wir Seelen.
Aha.
Ja. Und jeder hat vielleicht die Erfahrung gehabt, mal so beim Verdusten zu sein. Ja. Und dann kam was. Ja.
Und dann
hat man diese, dann verliert man wieder vielleicht diese Seele oder biegt wo anders ab.
Ja. Toll, toll, danke. Ja. Sehr gute Antwort. Ja, wir sind im Grunde genommen Seelen, wir sind auf einer spirituellen Reise und wir brauchen das. Und du sagtest, jeder hat schon mal so Durststrecken im spirituellen Leben erlebt. Und, wo es eigentlich wichtig wäre, ein bisschen Kraft aufzutanken. Die Kripa Shakti des Herrn, die das aktive Prinzip für den Fortschritt des spirituellen Lebens bildet, kommt durch zunächst einmal Krishnas Devotees in diese Welt. Sie kommt auch durch heilige Schriften in die Welt, wie zum Beispiel das Bhagavatam. Sie kommt durch Krishnas heiligen Namen in die Welt. Sie kommt durch Krishnas Altargestalt, die auf dem Altar verehrt wird, in die Welt. Und sie kommt auch durch Krishnas, durch die heiligen Orte, die Krishna in diese Welt gegeben hat, in diese Welt. Jeder, der Kontakt hat mit diesen fünf Quellen, wird dort Kraft auftanken können für seine eigene spirituelle Reise. Ich möchte zunächst einmal über die Devotees Krishna sprechen. Wenn wir mit echten Devotees Krishnas Kontakt haben, dann kommt es dabei dann geht man mit einem großen Schatz aus diesem Kontakt hervor. Was passiert, wenn man mit Devotees, mit geweihten Krishnas Kontakt hat, dann bekommt man eine Matihi. Mati ist ein Sanskrit-Wort für eine innere Orientierung, eine Ausrichtung, ein Wunsch, ein tiefes Anliegen. Nicht? Eine Matihi, eine Ausrichtung. Unser Problem in der Welt ist, dass wir das größte Hindernis im spirituellen Leben manchmal überhaupt nicht erkennen. Das größte Hindernis im spirituellen Leben ist, dass man denkt, andere Dinge sind wichtiger als die Selbstverwirklichung. Viele Menschen in dieser Welt und auch viele Anfänger auf dem spirituellen Weg sind oft sich nicht ganz klar und sind angehaftet an andere Dinge, die eigentlich gar nicht so dem eigentlichen Selbstinteresse dienen, dem, wie du sagtest, diesem spirituellen Anliegen, was wir als spirituelle Seelen in der Welt haben, nämlich wir wollen in Kontakt treten mit Gott. So, wenn man mit den Devotees, den Geweihten, den Sadhus Gemeinschaft hat und sich wirklich darauf einlässt, richtig zuhört oder richtig mitsingt und einfach versucht auch das Beispiel zu sehen, entsteht immer im Herzen so eine Matihi. Matihi heißt, wie schon gesagt, eine innere Orientierung, eine Ausrichtung auf das Wesentliche. Haben wir das nicht schon mal, haben wir das nicht gemerkt, dass wir manchmal, wenn wir den Tempel besucht haben und dort mit Devotees Gemeinschaft haben konnten, dass wenn wir dann aus dem Tempel kommen, dass wir sagen, das war jetzt gut. Also ich fühle mich jetzt so inspiriert. Ich möchte mein spirituelles Leben einfach ein bisschen ernster nehmen. Ich möchte da mehr investieren. Was da geschehen ist, unmerklich ist, dass unsere Inklination, kennt man dieses Wort in Deutsch, unsere Neigung, unsere tiefsten inneren Neigungen und Wünsche verändert worden sind. Habt ihr schon mal euch im Leben die Frage gestellt, ach, es wäre so schön, ich würde mir dies und das nicht wünschen? kennt ihr diesen Gedanken? Ach, warum wünsche ich mir das jetzt? Ich wünschte mir, ich müsste nicht diesen Batman-Film sehen. Aber ich habe diesen Wunsch, mir den. Und so geht es mit vielen Dingen. Nicht? Man hat Wünsche zu tun, denen man sagt, leider habe ich diese Wünsche. Sie sind wie Geißeln, wie ungnädige Meister, die einen mit der Peitsche antreiben und sagen, das muss ich jetzt machen, jetzt, Spur, los, geradeaus. Also, und oft haben wir uns gefragt, ach, wie soll das jemals bei mir funktionieren, dass ich frei werde von materiellen Wünschen und frei werde von materiellen Anhaftungen. Wann soll ich jemals aufhören, wann werde ich jemals aufhören, mein kompromissgeladenes Leben zu führen? Meine heimlichen Anhaftungen den nachzugehen. Ich glaube, das wird nicht in diesem und nicht im nächsten Leben geschehen. Und viele von uns haben aufgegeben, diese Dinge, zu denen sie sagen, leider wünsche ich mir das noch, jemals richtig aufzugeben. Wir haben gar kein Vertrauen, dass das möglich ist. Aber wenn man Gemeinschaft pflegt mit Devotees Krishnas, dann wird plötzlich diese Neigung, die man hat, diese materielle Neigung, ersetzt oder ausgetauscht mit spirituellen Neigungen und spirituellen Inklinationen. Deswegen ist es so gut, Gemeinschaft mit spirituellen Menschen zu haben. Ich habe das immer wieder gemerkt im Leben, wenn ich einfach Gemeinschaft habe mit Devotees, entweder zu den Vorlesungen gehe oder danach noch ein Gespräch mit den Devotees suche, dann habe ich immer wirklich mit großer Inspiration weitergegangen. Und diese Inspiration ist wirklich eine andere Neigung, die gegeben worden ist. Wenn man spiritueller werden will, muss man mit spirituellen Menschen Gemeinschaft haben. Wenn man spirituell reifer werden möchte, aber nur mit materiellen Menschen Gemeinschaft hat, wird man nicht diese Inklination, diese Neigung bekommen, diese tiefen Wünsche. Es wird nicht möglich sein. Viele von uns haben spirituelle Wünsche, aber wenn wir nicht lernen, auch Gemeinschaft zu pflegen mit Sadhus, mit echten geweihten Krishnas, werden wir diese spirituellen Wünsche nicht erfüllen. Das werden immer nur fromme Ideen bleiben, die aber niemals ans Tageslicht kommen, also die wir niemals umsetzen können. Gemeinschaft mit Devotees ist deswegen absolut wichtig. Was meinst du, Shita, mein Lieber? Das kann man so sehen. Ne? Yeah. Das ist also eine wichtige Kraftquelle in dieser Welt. Die geweihten Krishnas sind eine wichtige Kraftquelle. Und ich möchte euch bitten, das auszunutzen, bevor ihr in eine Situation kommt, wo diese Möglichkeit euch nicht gegeben ist. So viele Menschen gibt es, die wünschen sich so sehr den Kontakt mit Geweihten, aber die sind irgendwo in Kirgisistan oder in Mitteldeutschland, in Bielefeld und haben keine Möglichkeit, Gemeinschaft zu pflegen und deswegen auch nicht wirklich die Möglichkeit, ihre tiefsten Wünsche ihre zu spiritualisieren. Nicht? Und so bleiben sie immer nur, sagen wir mal, vor dem Tor in die spirituelle Welt. Aber sie kommen nie durch das Tor hindurch und machen nie eine spirituelle Erfahrung. Sie bleiben im Vorfeld. So die Sadhus, die geweihten Krishnas, sind sehr wichtig, Kripa Shakti zu geben. Eine andere Quelle von Kripa Shakti oder Barmherzigkeit, die uns voranbringt, ist das Srimad Bhagavatam, die heiligen Schriften. Ihr werdet euch wundern, aber im Chaitanya Charitamrita gibt es einige Texte, die sagen, dass auch die Schriften Kripa Shakti geben können. Also heilige Schriften können euch Barmherzigkeit geben. Sie sind in der Lage, aktiv in euer Leben einzutreten und euch mit Kraft und Energie zu versorgen. Das ist möglich. Hat es schon jemand von euch erfahren, dass man eine Gita in den Schoß genommen hat und gelesen hat oder das Bhagavatam und plötzlich hat man deutlich verspürt, dass jetzt bin ich in der Lage, auf der spirituellen Ebene zu handeln. Kennt ihr das? Wer kennt das? Ihr, die anderen noch nicht?
Auch mit anderen Schriften. Oder auch mit anderen Quellen.
Mit anderen Quellen, nicht? Heilige Schriften sind so machtvoll. Ja, da ist plötzlich, man liest etwas und das sind eben nicht nur Worte dann, diese Worte tragen auch Kraft. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Kennt ihr den Ausdruck Kraftworte oder Worte mit Kraft? Das Englische heißt, das ist jetzt ein bisschen schwierig, performative words. Ich möchte euch ein Beispiel geben. Wenn ein General auf einem Schlachtfeld sagt, Angriff, so ist das nicht einfach nur ein Wort, das ist ein Wort, was Kraft hat, was ein paar hunderttausend Leute in Bewegung bringt und die Geschichte der Welt verändern kann. Oder wenn ein Priester zu einem Mann und einer Frau sagt, ich erkläre euch verheiratet, ihr seid Mann und Frau, hat das plötzlich, hat dieses Wort eine unglaubliche Konsequenz. Die Menschen heiraten und bringen ein paar Kinder in die Welt selber. Das sind performative words, also Worte, die etwas ausrichten, die eine Kraft haben. So in den heiligen Schriften findet ihr solche Kraftworte. Ich glaube, wir kennen in Deutsch den Ausdruck Kraftausdruck. Das ist meistens ein Ausdruck, der sagen wir mal, anzüglich ist. Anzüglich heißt nicht so nice oder nicht so nette Sachen sagt. Aber ich meine hier Worte, ich spreche von Worten mit Kraft. Das sind spirituelle Worte, die durch die Schriften hindurch auf uns kommen. Und so gibt es fünf andere Dinge, aber ich weiß, dass eure aufmerksame Spanne nur sehr klein ist und deswegen will ich nicht durch alle durchgehen, sondern nur noch das letzte erwähnen, Dham, denn darüber wollen wir euch Dias zeigen. Das sind die heiligen Pilgerorte. In diesen heiligen Pilgerorten ist eine unglaubliche Kraft, wenn man nur dorthin geht. Schaut euch Bhavini an. Sie kommt aus Hamburg, aber sie ist nach Vrindavan gegangen, schon mehrere Male, ich glaube zweimal oder dreimal schon. Viermal insgesamt. Und sie versucht jedes Jahr nach Hamburg zu gehen, nach Vrindavan zu gehen, obwohl sie aus Hamburg kommt. Weil sie weiß, dass dort eine unglaubliche Kraft in dem heiligen Dham gegenwärtig ist, die das Leben auf besondere Art und Weise beschleunigt. Und Prabhupada spricht in seinem Buch Nectar of Devotion, Nektar der Hingabe, darüber, dass schon ein klein bisschen Kontakt mit diesen fünf machtvollen Quellen, von denen wir heute nur drei besprochen haben, nämlich Gott geweihte, das Bhagavatam und das Heilige Land, dass schon ein bisschen Kontakt mit diesen in der Lage ist, selbst in einem Anfänger auf dem spirituellen Weg, wie die meisten von uns, devotionale Ekstasen zu erzeugen. Schon ein bisschen Kontakt. damit, reicht auf. Und man ist in Ekstase und aufgeladen und aufgetankt. Ein Beispiel hierfür ist Nandadas, der jüngere Bruder von Tulsidas. Kennt ihr Tulsidas? Bestimmt haben manche von euch schon gehört, er ist der Autor von dem berühmten Buch Ramcharitamanasa. Tulsidas war ein Brahmane, der am Ganges lebte in Benares. Er hatte einen jüngeren Bruder, der hieß Nanda, und der war genau das Gegenteil von ihm. Ein Frauenjäger, ein Alkoholtrinkender und ein Mensch der leichten Muse, wie man sagt. Nur einmal kam eine Truppe von Schauspielern, die ein besonderes loses Leben führten, ein Lotterleben, durch Benares, und Nandadas schloss sich dieser Gruppe an und reiste mit ihr für viele Jahre als Aushilfsschauspieler. Und eines Tages kam dieser Nandadas in eine Kleinstadt. Er wusste selber nicht wo. Und er sah dort am Brunnen eine wunderschöne Frau, die mit einem Eimer Wasser aus dem Brunnen zog. Die Frau war verschleiert. Nandadas sah sie und irgendwie wurde er total angeschlagen von ihrer Schönheit. Er wurde verliebt und folgte ihr mit einem gewissen Abstand. Zu der Frau war das nicht ganz genehm. Und sie beeilte sich, nach Hause zu kommen und erzählte ihrem Mann von diesem Menschen, der sie verfolgt hatte. Und der Mann ging dann vor die Haustür. Was sah? Er sah Nandadas, der vor der Haustür saß. Was willst du denn? Sagte der Hausherr. Ich möchte deine Frau entschleiert sehen. Sie ist verheiratet. Was ist das für ein religiöser Wunsch? Sagte der Mann da und ging nach Hause und kam mit einem Stock heraus. Wenn du nicht sofort hier verschwindest, werde ich dir eine gehörige Tracht Prügeln versetzen. Nandadas das sagte darauf, wenn du mir nicht erlaubst, deine Frau entschleiert, ohne Schleier zu sehen, dann werde ich hier zu Tode fasten. Und dann wirst du verantwortlich dafür sein, einen Brahmana getötet zu haben. Das war stark. Der Mann wusste nicht genau, was soll ich denn jetzt machen? Er ging mit seiner Frau durch einen Hinterausgang aus dem Haus, um zu seinem Guru zu gehen und ihn zu fragen, was er mit diesem verrückten Kerl anfangen sollte vor seiner Hausschwelle. Miteinander das sah die beiden durch einen Hinterausgang aus dem Haus gehen. Und weil er so völlig angezogen war, nicht? Er war verliebt, oder im Hamburger Deutsch würde man sagen, er war völlig durcheinander geraten, so folgte er ihnen in dem Paar in einem gewissen Abstand. So der Mann und die Frau kamen zum Ufer eines Flusses, ging ins Boot herein und sagte dem Bootsmann, bring uns schnell auf die andere Seite des Flusses, uns verfolgt ein Verrückter. Und tu uns bitte einen Gefallen, fahr ihn nicht mit deinem Boot über den Fluss. Der ist uns unheimlich, der bringt uns in große Schwierigkeiten. Hier nimm du dieses Geld an und versprech uns, diesen Verrückten auf keinen Fall über den Fluss zu bringen. Und sie gingen dann am Ende, am anderen Ufer des Flusses weiter zum Hause ihres Gurus. Und der Ehemann sagte ihr, ich weiß nicht, was ich anfangen soll. Da ist dieser Mensch, der will meine Frau entschleiert sehen und droht mir, wenn ich das nicht gewähre, ich das nicht erlaube, dann wird er sich zu Tode fassen. Und er sagt, ich kriege die karmischen Reaktionen dafür, einen Brahmanen umgebracht zu haben. So, der Guru sagte, das ist nicht so schlimm. Und brachte die beiden, Mann und Frau, in ein Nebenzimmer. Und im Nebenzimmer sahen die beiden, dass drei Teller gerichtet waren. Der Guru sagte, esst ihr erstmal etwas. Ja, sagte der Mann, ich und meine Frau, oder mit wem kommt da noch jemand dazu? Ja, sagte der Guru, Nanda Das wird mit euch essen. Wieso? Nanda Das, sagte der Guru, ist versorgt. Seine Verrücktheit und Anhaftung ist von ihm gegangen. Denn als er euch folgte und zu dem Fluss kam, ist er ein großer Geweihter des Herrn geworden. Der Fluss ist nämlich Yamuna. Und der Ort, wo wir sind, ist Vrindavan Dham. Und nur durch ein bisschen Kontakt mit dem heiligen Fluss Yamuna und Vrindavan Dham ist Nanda Das zu einem großen Geweihten Krishnas geworden und seine alten Anhaftung haben wir verlassen. Seht selber. Der Mann ging dann solch neugierig los, ging zurück zum Fluss und da sah er Nanda Das, der vor einer Stunde noch ein Lotterleben geführt hatte und einen völlig anzüglichen Wunsch hatte, der saß dort am Yamuna-Fluss mit Tränen überströmten Augen, klatschte in die Hände und sang ein Lied, was er gerade komponiert hatte, über die Barmherzigkeit des heiligen Flusses Yamunas. Wer von euch war schon einmal am Gangesfluss? Doch schon einige. Und wer von euch war schon einmal an der Elbe? Alle. Habt ihr den Unterschied gemerkt?
Ja.
Nicht? Wenn man am heiligen Fluss Ganga ist oder an der Yamuna, ist eine unglaubliche Kraft, die das Herz reinigt. Man spricht von der Talaka Shakti und der Palaka Shakti. Also man wird befreit vom materiellen Dasein. Das ist die Talaka Shakti und Palaka Shakti. Man entwickelt tatsächlich eine Anziehung für das Göttliche, für Krishna. Das ist einfach da. Das ist die Kraft, die auch Nanda Das, der verrückte kleine Bruder von Tulsi Das, erfuhr und eine Kraft, die ihn völlig transformierte. Und das ist, was Prabhupada meinte, als er sagte, schon ein bisschen Kontakt mit einem dieser spirituellen Kraftquellen, in diesem Fall dem heiligen Darm, reicht aus, um selbst in einem Anfänger devotionale Ekstasen hervorzurufen. Und es liegt eben daran, dass diese heiligen, diese fünf, wie soll ich sagen, fünf Agenten, könnt ihr dir sagen, oder fünf Kraftorte, eben Tankstellen für Kripa Shakti sind, Tankstellen für das aktive Prinzip im fortschreitenden spirituellen Leben, Tankstellen für Krishnas Barmherzigkeit. Nun, viele von uns, es tut mir eben sehr, sehr leid, heute kenne ich ganz wenige von euch. Ich kenne Jai Gora und ein paar bekannte Gesichter, aber ich kenne nicht alle und ich weiß jetzt nicht, wie lange ihr schon den spirituellen Weg geht, wie entschlossen ihr seid, wie viel spirituelle Kraft ihr auch habt, ob ihr noch voller Zweifel seid, ob das euer Weg ist oder euch einfach nur informiert. Das kann ich leider nicht beurteilen. Also ich weiß nicht genau, wer meine Zuhörerschaft heute ist. Ich nehme mal an, es gibt ganz unterschiedliche Menschen, die auf unterschiedlichen Stufen sind in ihrer spirituellen Entwicklung. Aber ich möchte euch alle ermutigen, ganz gleich, ob ihr auf dem einem Anfang seid oder in der Mitte eures spirituellen Lebens oder schon fast in der Vollkommenheit versunken seid. Macht euch bitte Gedanken darüber, wie ihr auf irgendeine Weise in Kontakt treten könnt mit diesen Kraftquellen für spirituelle Energie. Es ist ganz wichtig für uns zu verstehen, dass wir uns nicht durch eigene Kraft voran bewegen können. Das ist das Schöne am spirituellen Leben. Da ist man nicht auf sich selbst zurückgeworfen. Das heißt, nur auf sich selbst angewiesen. Im spirituellen Leben ist es tatsächlich möglich, diese Kraftquellen aufzusuchen und dann Fortschritte zu machen, so wie Snanda das tat, der irgendwie in Kontakt kam mit Vrindavan Dham und auch den heiligen Fluss Jamuna Devi. So, es sind also 5 dieser Sachen werden erwähnt und ich möchte euch von diesen 5, habe ich euch die geweihten Krishnas genannt, die heiligen Schriften, das heilige Dham, aber das Wichtigste, mit dem ich enden möchte heute und euch dann eine kleine und euch dann möchte ich euch eigentlich entführen nach Vrindavan. Wir haben eine Dia-Show gemacht, oder wir machen sie, glaube ich, noch. Die wird gerade zu Ende fertiggestellt. Die wichtigste Kraftquelle im Kali-Yuga ist wirklich das Singen der heiligen Namen Krishnas. Ist es einigen von euch gelungen, sich zu vertiefen in das Singen heute beim Kirtan? Kann ich mal fragen?
Ich habe Bilder gesehen.
Ja. Du hast innere Bilder gesehen, oder?
Ja.
Ja, es gibt beim Chanten verschiedene Eindrücke, die man machen kann, aber es ist natürlich davon abhängig, wie viel wir selber da reinstecken. Zögert niemals, den ganzen Weg zu gehen. Denn die Wahrheit ist immer ein wenig jenseits davon. Jenseits der Grenze, auf die man kommt. Also man sollte niemals zögern, sein Bestes zu geben, so weit zu gehen, wie man kann. Und dann wird Krishna schon kommen und den Rest, den man niemals alleine gehen kann, an den Rest tragen sozusagen. So beim heiligen Namen ist es ganz besonders, sagen wir mal, leicht, diese spirituelle Kraft zu erfahren. Und ich möchte euch wirklich inspirieren, dass ihr im kommenden Jahr die Gelegenheiten wahrnimmt, es zu lernen, richtig den heiligen Namen zu chanten. Es ist wie ein echter spiritueller Vorgang. Es ist halt etwas, was man am Anfang schon anfangen kann, mit ein bisschen Grundwissen. Aber wenn man weiterkommen will, ist es ganz wichtig beim Chanten, ein bisschen sich zu interessieren und zu sehen, wie kann ich das anwenden in meinem Leben und was kann ich alles befolgen, damit ich richtig Fortschritte machen kann im Chanten. Und da gibt es viele Seminare, es gibt Bücher darüber, die man studieren kann, sodass man sein Chanten einfach auf eine tiefe Ebene bringen kann. Aber heute möchte ich nicht so viel über diese schweren und tiefgehenden Themen sprechen. Es kommt mir heute einfach nur darauf an, euch etwas mitzugeben, was ihr sofort anwenden könnt. Nämlich das Wissen, dass es im spirituellen Leben Kraftquellen gibt. Es gibt Oasen, auf denen ihr auftanken könnt, auf denen ihr die ihr aufsuchen könnt auf eurer Reise und mit der ihr die euch wirklich ausstatten könnt mit Kraft. Ich möchte euch eines dieser Oasen heute im Bild vorstellen. Wir haben Dias mitgebracht aus Vrindavan Dham. Ich würde mal sehen, wir werden, glaube ich, hier jetzt Dias machen. Ich werde mal hier, wir machen mal so eine 5 Minuten Pause, wo wir aufbauen und dann machen wir weiter. Geht nicht besonders weit weg, aber kommt dann bitte nach 5 Minuten wieder. Hare Krishna.
Ich möchte euch nach Vrindavan entführen, den heiligen Ort von Krishnas transzendentalen Spielen. Das heißt, Vrindavan wird beleuchtet durch zahllose Monde aus spiritueller Glückseligkeit. Vrindavan wird gekühlt durch den süßen Nektar der spirituellen Liebe. Und Vrindavan ist angefüllt mit Wunschbäumen und vielen zwitschernden Vögeln. Wessen Herz wird nicht zu Sri Sri Radha und Krishna laufen, die ewige transzendentalen Spiele in diesem Vrindavan genießen? Vrindavan ist der transzendentale Wald von Vrindavan, ist höher noch als Mathura und noch höher als der Wald von Vrindavan ist der Govardhan-Hügel. Denn der Govardhan-Hügel wurde hochgehoben durch die göttliche Hand Shri Krishnas und war der Ort, wo er verschiedene Spiele der Liebe ausführte. O Govardhan, O Girilaj Maharaj, von dem mondähnlichen Gesicht von Srimati Radhika kamen die folgenden Worte: Dieser Hügel ist der beste von all denen, die als Haridas und Diener Krishnas bekannt sind. In der Mitte des Govardhan-Hügels gibt es diesen alten Deity, Haridev heißt er. Er wird in der Stadt Govardhan verehrt. Und wir haben in diesem Jahr einen ganz langen Kirtan zu Ehren von Haridev in seinem Tempel ausgeführt. O Govardhan, so beten die Gottgeweihten, bitte gebe mir einen Wohnort in deiner Nähe. Ich will nicht in Wedel oder Eppendorf wohnen. Ich möchte in deiner Nähe sein, sodass ich ganz leicht die jugendlichen liebenden Shri Shri Radha und Krishna sehen kann und ihnen Dienste darbringen kann, während sie immer neuere geheime Lilas in deinen vielen Höhlen ausüben. Giridaj Maharaj ki. Wenn wir Govardhan sehen, und so sehen wir einen heiligen Berg, wo die Bäume nicht einfach nur Bäume sind, sondern Haarschöpfe, die vor Ekstase sich sträuben. Der Govardhan-Berg sieht so ungewöhnlich aus, aber die Augen können ihn nicht sehen. Nur das devotionale Herz kann sehen. Was man aber erkennen kann, ist, dass selbst mit materiellen Augen, dass da irgendeine spirituelle Wirklichkeit genauso durchsickert wie diese Sonnenstrahlen durch die Bäume. Krishna ist irgendwo in der Nähe von Govardhan. Wenn auf dem Govardhan-Hügel wird der beste von Haris Dienern ist, Shri Krishna nur einen goldenen Stein sieht, dann denkt er, dieser Stein sei seine Geliebte. Auf der gleichen Weise ist es so, wenn seine Geliebte ein Saphir auf dem Govardhan-Berg sieht, also einen blauen Stein, dann nimmt sie an, es sei ihr Geliebter. Krishna ist ganz nah, hier sehen wir schon die Traumfeder von Krishnas Krone. Govardhan. Das junge göttliche Paar Sri Sri Radha und Krishna spielen fantastische Spiele in jeder einzelnen deiner Höhle. Ich bin sehr begierig geworden, Radha und Krishna zu sehen. Bitte, bitte gebe mir die Erlaubnis, in deiner Nähe zu leben. Hier seht ihr ein paar der Hügel, der Höhen, wollte ich sagen. Unglaublich, ne? Wir können also wirklich spüren am Govardhan, und vielleicht können es diese Bilder ein ganz klein bisschen euch sagen, zeigen, dass da etwas ist. Ne? Schaut mal auf den Altar jetzt. Wir können sehen, hinter dem Vorhang sind Lichter und da ist Radha und dann ist Krishna. Obwohl wir sie nicht deutlich erkennen können, weil der Vorhang davor ist. Das ist auch leider vor unseren Augen noch manchmal ein Vorhang, sodass wir nicht deutlich erkennen können, wie Krishna dort gegenwärtig ist. Aber wir können es spüren. Hier kommt ein Bild von Govindakund. Seht, wie schön es ist. Der See, an dem die größten Vergehen vergeben werden. Im Hintergrund der Govardhan gleich. O Govardhan, du verehrst Radha und Krishna mit deinen schönen Feldern, deinen Seen, deinen Strömen, deinen Wasserfällen, den Wäldern, dem frischen Gras und den schattenspendenden Bäumen. Hier am Govindakund haben wir uns für lange Monate aufgehalten und ihr seht unsere geliebten Deities. Wer kennt den Namen? Sri Sri Radha Kanayalal, ihr wisst alles. Man sieht Pfauen sehr oft auf dem Govardhanberg, die Keha, Keha, wo ist Krishna rufen? Diese Bäume, die dort sind, sind wunscherfüllende Bäume. Viele haben ihre Wünsche schon erfüllt bekommen, indem sie einfach ihre Häupter auf die Wurzeln der Bäume gelegt haben und die Wünsche leise ausgesprochen haben. Wunschbäume. O Govardhan, du gibst unvergleichliches Glück all den Männern, den Frauen, den Vögeln, den Tieren und allen Lebewesen vom Braj. Viele Geweihte sind so beeindruckt von Govardhan, dass sie einfach Ehrbietung machen, lang ausgestreckt. Bitte akzeptiere diese gefallene und elende Person, so beten sie. Und bitte gebe deiner Barmherzigkeit mir die Erlaubnis, in deiner Nähe zu wohnen, und mach selbst mich, der ich so arm bin, zu einem würdigen Empfänger von Krishnas Liebe. Wow, wunderschön. Wenn wir den Govardhanberg umkreisen, sehen wir plötzlich so eine kleine Siedlung, könnt ihr sagen. Von strohbedeckten Häusern und daneben in eine wunderschöne kleine Tempel, die uns einladen, wirklich zu sehen. O Govardhan, bitte erlaube mir, neben dir zu wohnen. Die Papageien haben mit Sicherheit diese Erlaubnis bekommen. Oh, die sind ja richtig in Aktion. Tolle Bilder. Tolle Bilder. Wenn die Sonne untergeht am Govardhanberg, kommt eine ganz bestimmte mystische Stimmung auf. Eine Stimmung, wo man wirklich denkt, gerade an Krishna, sind gerade um die Ecke. Schöne Bilder, ne? Jetzt möchten wir zu einem Ort gehen am Govardhan, dem See der Blumen. Kusum heißt Blumen und Sarovara der See. Am Kusum Sarovara gibt es kleine Waldeinsiedlungen und viele nektarweinende Blumen, die im Wasser stehen. Der Kusum Sarovara See scheint mit großer Leuchtkraft. Ist dieser See vielleicht das schöne Gesicht vom Govardhanberg, dem König aller Berge? Wow. Das ist also der See der Blumen. Ein Ort, wo Radha und Krishna ständig kommen und Blumen pflücken. Dieser See ist bekannt als Kusum Sarovara aufgrund der vielen blühenden Blumen. Diese Blumen werden in der Zukunft alle einmal Gopis werden, die in den Wassern dann sind. Im Kusum Sarovara seht ihr in diesem Tempel die Fußabdrücke von Radha und Krishna. Denn die sind da immer noch. Wenn man einmal, indem er einmal nur in diesem Kusum Sarovara gebadet hatte, bekam Narada Muni eine Gopi-Form. Er ging als der weise Narada Muni in das Wasser hinein. Und als er herauskam, hatte er den Körper einer Gopi, mit der er Gemeinschaft pflegen konnte, mit Radha und Krishna. Wow, schau doch da mal, wie schön das ist. Nun, in der Nähe von Kusum Sarovara gibt es Radhakund und Syamakund, die wie die beiden liebesgefüllten Augen von Govardhan sind. Diese beiden, Radha und Syamakund, sind zwei große Ströme aus Nektar und aus Schönheit. Sie sind zwei große Ozeane mit Leuchtkraft. Sie sind die wunderschönen Wurzeln, aus denen der süße, hingebungsvolle Dienst wächst. Jai Sri Radhe, das findet man am Radhakund überall aufgeschrieben. Das ist nämlich der See der Radharani. Hier ist ein wunderschönes Bild von Radhakund und dahinter gleich, hinter diesem Steg, fängt der See Krishnas an, der Syamakund. Es heißt, dass diese beiden Seen eigentlich nicht aus Wasser, sondern aus flüssiger Liebe bestehen. Und wenn man da reingeht, dann entsteht im Herzen eine besondere Süße. Hier steht hier, aus großer Güte den Menschen gegenüber, sodass sie in der Lage sind, ganz direkt ihre eigene Süße zu kosten, sind Radha und Krishna zu diesen beiden Seen geworden. Gottgeweihte scheinen mit Glück, also sie werden, wenn sie in diesen beiden Seen baden. Also ich habe es wirklich gesehen, wenn Gottgeweihte da reinsteigen, dann scheinen sie als Hamburger mit diesem typischen, zerbrochenen Gesichtsausdruck da rein. Und dann, wenn sie rauskommen, dann strahlen ihre Augen. Oh! Seht ihr dort die Nektarmine? Die Honigs von Krishna sind die Nektarbienen, die den Lotus des hingebungsvollen Dienstes kosten wollen. besonders dadurch, dass sie das chanten. Hier tun die Devotees ihre Japamala, ihre Gebetsketten in den Radha-Kund reintun, um die Gebete so ein bisschen oder das Chanten ein bisschen mit Sweetness zu füllen. Ein heiliges Bad wäscht alle Unreinheit, alle schlechte Karma vom Herzen weg und gibt einem Liebe zu Krishna ans Herz. Bevor man jedoch badet, sollte man diese beiden Seen verehren. Es ist nicht wie eine Badeanstalt, sondern es ist wirklich ein heiliger Akt der Verehrung, wenn man da reingeht. Und deswegen sollte man vorher wenigstens ein Lichtchen opfern. Wenigstens. Hier ist Raghunath Das Goswami. Man nennt ihn die Kapitäne des Radha-Kunds. Er hat den Radha-Kund ausgehoben und mit diesen steinernen Treppenstufen versorgt, also den Badegatt. Und die, die genau hören, hören am Abend oder in der Nacht noch immer sein sein flehentliches Singen nach Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Die Weisen sagen, dass wenn man zu diesen beiden Seen geht, geht man ganz direkt zu Radha und Krishna. Manchmal wird Radharani so dargestellt. Und schaut mal hier, da sitzen die Devotees und verehren Krishna von morgens bis abends. Und hier ist es unserem Fotografen gelungen, in die geöffnete Tür hineinzuspähen. Seht mal den Altar. Radha und Krishna wünschten sich so sehr, sich zu treffen, waren aber gezwungen, getrennt zu bleiben. So nahmen sie dann die Form von Radha und Shyamakunda an. Auf diese Weise wurden sie mit dem Nektar übergossen, der kommt, wenn sie sich getroffen haben. Wow! Versteht ihr, Radha und Krishna wollten sich treffen, konnten es aber nicht, mussten getrennt sein. So haben sie die Seen dieser Flüsse angenommen. Die Form dieser Seen angenommen und sie treffen sich da an dem Sangam. Seht ihr diesen erleuchteten kleinen in der Mitte dieses, seht ihr es? Nein, ja, mittelmäßig. Da treffen sich Radha und Shyamakunda. Möge der sehr liebe und duftende Radha-Kund which for one who bathes in it immediately creates in the land of the heart a desire tree of pure love, rare even among the gopi loves of Lord
Krishna Braj, be my shelter. Also da wird ausgedrückt, dass wer im Radhakund badet, in dessen Herzen wächst ein Wunschbaum aus reiner Liebe. Und der möge er meine einzige Zuflucht sein. Jetzt möchten wir durch Vrindavan zusammen auf eine transzendentale Pilgerreise gehen. Wir gehen einfach durch Braj hindurch. Mache den Staub vom Fuß einer Gopi dein einziges Überlebensmittel. Chante Radha Govinda, bitte.
Radha Govinda!
Radha Govinda!
Radha Govinda!
Und fühle dich erleichtert, indem du in Vrindavan lebst, in deiner ewigen Form. Und vergiss nicht zu chanten. Radha Govinda!
Radha Govinda!
Super. Wenn man durch Vrindavan geht, sollte man sich den Staub auf den Kopf reiben. Das ist sehr gut für spirituellen Fortschritt.
Krishna, 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 Krishna.
Thank you.
Wunsch Radharani zu treffen. Varada war gerade im Hause ihrer Schwiegermutter Yavat, in Yavat. So Krishna sagte zu einem seiner Devotees oder seiner Gefährten: Subal, du musst mir unbedingt Radharani bringen. Ja, sagte Subal, das wird sehr schwierig sein. Sie wird wie eine Gefangene im Hause ihrer Schwiegermutter bewacht. Sie wird nicht freikommen und dich sehen können. Du musst mein Leben retten, sagt der Krishna. Subal ging dann los und er kam zum Hause von Yatila, der Schwiegermutter Krishnas. Und Yatila sagte: weg hier, du bist der Diener dieser schwarzen Schlangen namens Krishnas, die eine Gefahr für verheiratete Hausfrauen darstellt. Nein, sagte Subal, folgendes: eines unserer jungen Bullenkälber ist weggelaufen. Ich muss es ganz kurz zurückholen. Gut, dann such halt hier, aber ich verschwinde danach schnell. So, Subal ging dann in das Haus hinein, um zu schauen. Das war nur ein Vorwand. Er ging direkt zu Radharani und sagte: Komm schnell, wir wechseln die Kleidung. Du nimmst meine Kleidung an, ein Turban und Stock, und ich nehme die Frauenkleidung an. Ich bleibe im Hause und du verstellst deine Stimme und gehst dann an deiner Schwiegermutter vorbei zu Krishna. So wurden die Kleider gewechselt. Radharani nahm ein junges Bullenkalb und trug es mit den Händen, sodass sie auch ihre beiden fraulichen Erhebungen bedeckte, und ging an Yatila vorbei und sagte in der Stimme Subals: Ich habe das Bullenkälbchen gefunden und kann jetzt weggehen. Ja, dann verschwinde schnell, lass bloß meine Schwiegertochter in Ruhe. Und so ging Radharani dann in der Verkleidung von Subal zu Krishna. Und das wird gefeiert unter den geweihten Krishnas. Ihr seht rechts, das ist nicht Subal, sondern Radharani. Ihr wisst alles. Das ist Radharani, die aber im Subal-Desh, in der Verkleidung Radhas, neben Krishna steht. Das ist
ein Bild aus dem Govinda-Tempel, und da wir gerade gelernt haben, wir sollten also nicht vergessen, Radha Govinda zu chatten, möchten wir mit diesem tollen Dia und diesem tollen Lila also enden. Manchmal ist es nötig, um Krishna zu sehen, dass man sich auch ein bisschen anders anzieht. Hare Krishna. Sofort bleibt bitte noch gerade sitzen. So, Hare Krishna. Wir haben versucht, mit dieser Dia-Serie ein wenig von der Atmosphäre von Vrindavan einzufangen. Wir wollten zum Anfang zeigen, und deswegen haben wir so viele Texte genommen, dass wir Vrindavan nicht unbedingt mit unseren Augen sehen können, sondern nur durch die Augen der Heiligen Schriften und der Shastras. Vrindavan ist erst erkennbar, wenn der Vorhang der Illusion weggezogen ist. Aber das ist das Besondere an Vrindavan. Da sickert sozusagen oder strömt, selbst durch diesen Vorhang, der da sehr dünn ist, sehr viel von Krishna Kraft durch. Ist genauso wie hier. Dieser Vorhang ist sehr dünn, deswegen kann der Altar, selbst wenn er bedeckt ist, irgendwie da so durchströmen. Nicht? Man kann, wenn man schaut, man weiß, da ist ein Altar. Das ist sehr deutlich sichtbar. Überall in der Welt ist der Vorhang der Maya sehr dick und man kann Krishna nicht erkennen. Aber in Vrindavan ist er sehr dünn gewebt. Und man kann ihn leicht erkennen. Und besonders, wenn man das tut, was in den letzten Bildern gesehen, was ihr dort gesehen habt, dass man durch Vrindavan geht, den Staub Vrindavans auf seinen Kopf tut und ein bisschen Pranasevana macht. Wir können Barney aus Hamburg fragen. Die war nämlich auch dabei. Habt ihr sie wieder erkannt? Die war auch am Wandern durch Vrindavan. Und sie kann euch ein bisschen Aufschluss geben über das. Das ist eine sehr wichtige Praxis. Man sagt dazu Padasevana, einen heiligen Ort mit seinen Füßen durchmessen und zu schreiben. Ja, wir wollten also nicht einfach nur Bilder zeigen, hier ist dies, hier ist jenes und so weiter, sondern euch ein bisschen zeigen, was für spirituelle Kraft mit Darwin da ist. Ja, das. Damit möchte ich auch mich von euch für heute verabschieden, aber nicht für lange. Ich möchte euch ganz herzlich einladen, wenn es irgendwie geht, über den Jahreswechsel nach Goloka Dham zu kommen. Wir feiern dort mit rauschenden Festen den Übergang ins neue Jahr. Wir werden sehr viel singen, wahrscheinlich auch das Tanzbein schwingen. Und auf diese Weise wollen wir mit spiritueller Kraft und großen Schwung ins neue Jahr hereinkommen. Wer schon anders verplant ist, ich wünsche euch alles Gute, dass ihr mit gutem spirituellen Schwung und guten spirituellen Vorsätzen ins spirituelle Leben kommen. Ich möchte euch sehr empfehlen, wenn ihr merkt, dass euch die Kraft ein bisschen ausgeht, wie sie es gesagt haben, dann wisst, dass es Kraftquellen gibt, Tankstellen, wo man spirituelle Kraft auftanken kann. Eines sind die Devotees Krishnas, wie unser Jaigora, der ein fester Fels in der Brandung der Hamburger Maya-Welt ist, nicht? liest in den Sacred Scriptures und habt viel
Ja, habt eine gute Zeit mit dem Heiligen Namen, den ihr entweder zusammen mit anderen chantet oder alleine. Niemals vergessen, mit Kraftquellen ist alles möglich. Ohne Kraftquellen ist man auf sich alleine gestellt und es ist nicht so viel möglich, aber wenn man Kripa Shakti auftankt durch diese Kraftquellen, gibt es eigentlich Hindernisse nur dann, wenn man das Ziel aus den Augen verliert. Aber sonst, wenn man das Ziel vor den Augen hat und diese Kraftquellen aufsucht, dann sind Hindernisse keine Hindernisse mehr, sondern einfach nur Treppen, Stufen, die einen weiter voranbringen. Gut. Alles Liebe und Gutes. Hat mich unglaublich gefreut, dass ihr mich empfangen habt. Heute muss ich mich ein bisschen entschuldigen. Ich bin wahnsinnig jetlagged. Für mich ist es jetzt ungefähr 2 Uhr morgens oder irgend so eine verrückte Zeit. Nicht? Wie bitte? 1.30 Uhr ist es jetzt für mich. Morgens, und deswegen gehöre ich jetzt ins Bett. Alles Liebe für euch, alles Gute, viel Segen, viel Kraft und vergesst nie, ihr seid nicht alleine. Krishna wirkt durch diese spirituellen Kraftquellen hindurch. Wer mehr darüber erfahren möchte, bitte wendet euch an Jai Gaura Prabhu oder an die Devotees vom Hamburger Tempel und geht dann tiefer in dieses Verständnis. Man nennt es Panchanga Bhakti, diese 5 Kraftquellen. Das muss man studieren, man kann es auch in Prabhupads Nektar of Devotion, Nektar der Hingabe, mehr studieren und sich ein bisschen mehr bekannt machen mit diesem ganz wichtigen Thema. Alles Liebe und Gute und Hare Krishna, Hare Bol. Hare Bol.